Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Sie ist Übersetzerin, eine preisgekrönte Übersetzerin. Sie hat Elfriede Jelinek übersetzt, hat dafür den Preis des Goethe-Instituts bekommen. Sie übersetzt aktuell Malina von Ingeborg Bachmann und hat auch sonst zahlreiche Werke ins Deutsche übersetzt. Außerdem unterrichtet sie kreatives Schreiben an der Universität und ist auch sonst eine sehr, sehr aktive Person. Und sie ist eine ganz, ganz spezielle Stimme aus Georgien. Ihre Geschichten handeln meistens von den Beziehungen zwischen Mann und Frau, sind sehr georgische Geschichten. Die Hauptrolle in ihren Geschichten spielt oft auch die Stadt Tbilisi. Das hören Sie dann auch gleich, wenn wir aus dem Roman lesen. Ihre Übersetzerin ist Sibylla Heinze. Es sind bisher 2 Bücher von ihr auf Deutsch erschienen beim Schiller Verlag. Das eine Buch ist ein Erzählband, Ich Margarita. Und das zweite Buch, das letztes Jahr rausgekommen ist, ist ein Roman, Wer hat die Tschaika getötet? Und wie man aus dem Titel entnehmen kann, Wer hat die Tschaika getötet? Das klingt nach Krimi. Es kommt auch als Krimi daher, die Geschichte, aber es ist kein ganz richtiger Krimi. Es beginnt gleich mit einem Mord am Anfang. Eigentlich wissen alle, wer die Tschaika umgebracht hat, außer der Leser, die Leserin, und außer der Polizei, die auch total im Dunkeln tappt. Und alle anderen Protagonisten des Romans, die wissen Bescheid, wer sie getötet hat, halten aber zusammen. Und ich denke, diese Verschwiegenheit und fast eine Verschwörung ist auch sehr typisch für die Situation in Georgien. Und ich möchte als allererstes eine Frage stellen an die Anna. Krimis gibt es kaum in Georgien oder eigentlich gar nicht. Also was sich hier so gut verkauft, kann man in Georgien von georgischen Autoren nicht lesen. Und das ist eigentlich erstaunlich. Und warum ist das so? Gibt es dafür eine Erklärung? Das ist meine erste Frage. Die zweite ist, warum hast du diesen Roman in einen Krimi verkleidet?
Hoffentlich habe ich das. Ja, richtig. Ich möchte mich erstens sehr bedanken bei dem gnädigen Publikum, dass ihr heute da seid. Es ist für mich eine Ehre, die bekannten Gesichter zu sehen. Danke euch und die neuen insbesondere. Also danke tausendmal. Ganz besonders bin ich Frau Rachel Gratzfeld dankbar, wirklich, die so viele gute Worte über mich gesprochen hat. Und Sibylla Heinze würde ich sagen, wenn es keine Sibylla Heinze gäbe im Leben, würde ich natürlich nie hier auf der Bühne sitzen. Und ich bin sehr dankbar. Ich weiß doch genau, wie sie sich gefoltert hat mit meinen Texten. Danke dir. Wegen dem Krimi. Also eigentlich würde ich mein Buch wäre gerne ein Krimi sein nennen. Ja? Das hat wenig mit Krimi zu tun, in der normaler Meinung des Wortes. Die Tradition des georgischen Romans, obwohl, na, wollen wir so sagen, das erste Roman in der georgischen Sprache wurde im 5. Jahrhundert, wirklich im 5. Jahrhundert geschrieben. Und ich bin irgendwie sicher und habe mindestens den Verdacht, dass es der beste Roman ist, der bis heutzutage erschienen war. Die Autoren beleidigen sich, aber soll jemand so gut schreiben wie Jakob Zurtavelli, dann wäre ich natürlich auch stolz. Aber andere Frage. Die Tradition des georgischen Romanes so als Roman ist sehr kurz im Vergleich mit der Geschichte unserer Literatur. Die georgische Sprache kennt Romane seit meinetwegen 150 Jahren, nicht mehr wahrscheinlich. Sehr spät kam zu uns der Roman. Davon kann man viel reden, das ist ein Thema für einen neuen Vortrag oder weiß ich nicht, einen großen Artikel. Aber seitdem wir Romane haben, ist Georgien keinen einzigen Tag unabhängig gewesen. Am Anfang, das Ganze begann im Russischen Reich. Und wie wir alle wissen, in jedem anständigen kriminellen Roman ist es so, dass der Vermittler letztendlich gewinnt sozusagen und die Samartalma Burica, aber wie soll ich das sagen, weiß ich nicht. Also alles erklärt sich und natürlich gewinnt der Vermittler oder die Polizei oder das Gericht meinetwegen jemand. Kein anständiger georgischer Autor würde sich erlauben, dass ein russischer Polizist gewinnt, dass ein russischer Polizist sogar den bösesten Mörder irgendwie gewinnt, dass er Recht hat und so weiter und so fort. Deswegen freiwillig hat kein Mensch unter dem russischen Zaren einen kriminellen Roman geschrieben. Also die Vermittlung dürfte nicht laufen, gibt nicht. Danach war die sowjetische Macht und natürlich wieder, wie in jedem anständigen Lande, das unter dem Joch irgendwelchen anderen Landes steht, wollte kein Mensch, dass ein sowjetischer Polizist gewinnt. Der sowjetische Polizist war, erstens war er Polizist der Macht, die Georgien hasste, und danach war er im beliebigen Fall ein Kollaborationist. Ja, er hatte etwas mit der großen Macht aus dem großen Moskau zu tun, wir wollten das nicht. Es gab natürlich Krimi-Romane, die in der sowjetischen Zeit geschrieben waren, und ich muss dazu sagen, dass sie nicht schlecht sind. Selbst für sich. Erträglich. Kein Vergleich zu den schwedischen Romanen zum Beispiel. Ja, ich liebe die schwedischen Krimis sehr. Aber man schrieb, aber das war keine Tradition. Das war wahrscheinlich mehr ein Auftrag, dass jetzt schreibe über den Polkovnik den und den und die haben das geschrieben. Georgische Krimis gibt es eine Handvoll. Wirklich sehr wenig. Und so einerseits wollte ich gerne einen Krimi schreiben, aber gerade solchen Krimi, der zur georgischen Wirklichkeit sehr gut passen würde. Etwas, wo wir werden es selber tun, sozusagen. Wir wissen, wer der Mörder ist und wir wissen schon, was wir mit ihm anfangen. Dass die Gerechtigkeit nicht in der Hand der Macht und diesen Bösewichten ist, die so korrupt und verdorben und so weiter und so fort, diese Treppe raufkrochen. Wir machen das selbst und wir wissen besser, wie wir den Mörder oder den Dieb oder den Räuber bestrafen. Und deswegen ist der Hauptziel sozusagen meiner Protagonistin, die ich sehr liebe, den Polizisten um die Nase zu ziehen. Man muss ihn verrückt machen, damit er irgendwie versteht, dass jetzt Schluss mit der Dummheit. Ja, du wirst nie herausfinden, wer die Tschaika getötet hat. Und mir gefällt das, ehrlich zu sagen. Und wer die Tschaika getötet hat, um das zu verstehen, muss man den Roman natürlich lesen. Den wunderbaren Roman, den Anna Gorzelsheimer der Schule geschrieben hat und die beste in der Welt, Sibylle Heinze, übersetzt hat. Und das im Hans Schiller Verlag erschienen ist.
Vielleicht kannst du noch ganz kurz was sagen, was Tschaika eigentlich ist, wer das ist, was es bedeutet, bevor wir anfangen zu lesen. Und ich habe vorhin noch was vergessen, das möchte ich doch noch erwähnen, nämlich die New York Public Library hat am 8. März eine Liste herausgegeben und veröffentlicht von 365 Büchern von Frauen, die Mann, Frau unbedingt gelesen haben muss. Und Anna Kordzeia ist als einzige Georgierin vertreten mit Ich Margarita bzw. mit Me Margarita, was ins Englische auch übersetzt worden ist. Also dieses Buch müssen Sie auch unbedingt irgendwann im Laufe des Jahres gelesen haben.
Jetzt werde ich wieder tanzen. Ein
paar Worte zu Tschaika.
Ein paar Worte zu Tschaika. Das Ganze begann eigentlich damit, dass das Wort Tschaika auch in Georgisch klingt, das wie Mogla Tschaika. Tschaika ist ein russisches Wort, wenn man das so ordentlich übersetzt, ist das Möwe. Sofort hat man so eine Brücke zwischen meiner Tschaika und Tschaika von Tschechow gebaut, das hat miteinander überhaupt nichts zu tun. Tschaika ist ein Wort aus dem sowjetischen Dialekt, G-Slang. Also es ist etwas ganz Eigentümliches und wahrscheinlich kaum zu übersetzen. Ich habe mich bemüht, dieses Wort irgendwie in Deutsch zu kriegen und man sagte mir, das heißt Zierfisch. Eigentlich ist das nichts Besonderes. Das ist eine Frau, eine heterosexuelle Frau, die sehr viel mit der schwulen Gesellschaft zu tun hat. Sie wohnt mit den schwulen Männern, sie tanzt mit denen herum, sie geht zusammen mit denen ins Kino. Vielleicht wird sie auch einen Schwulen irgendwann heiraten, was nichts damit zu tun hat, dass sie so echte Beziehungen haben. Tschaika ist eine Frau, die immer mit Schwulen ist. Warum? Das kennt man auch aus dem Roman. Und ich konnte das Wort weder in Georgisch noch in Deutsch übersetzen. Und ich denke, der Tschaika ist eben Tschaika, soll sie auch so bleiben. Ich mag die Tschechische Sache.
Sibylla, willst du noch etwas sagen zur Übersetzung, zu den Freuden und Leiden?
Ja, also es war wirklich nicht sehr einfach, das Buch zu übersetzen. Und da kann ich nur der Autorin danken, dass wir zueinander so eine gute Beziehung haben, dass es möglich war, es zu übersetzen. Das wäre anders gar nicht möglich gewesen, dadurch, dass man als Übersetzer jetzt nicht den kompletten Einblick gewinnt in diese Atmosphäre, in diese Lebensumstände, die in der Autorin selbst natürlich verborgen sind. Und zu dem Begriff der Tschaika an sich, da habe ich auch sehr lange drüber gegrübelt, ob es irgendein deutsches Wort gibt, was genau das widerspiegelt, was Anna jetzt gerade erklärt hat. Aber es gab einfach nichts. Und deshalb habe ich es so gelassen und versucht, im Roman dann darzustellen, was es eigentlich bedeutet. Also Anna hat das ja schon sehr gut erklärt.
Ja, ich glaube, dann lesen wir mal, um Ihnen eine Kostprobe zu geben. Und wir fangen mit dem ersten Kapitel an. Nicht mit dem Anfang, sondern gleich mit dem ersten Kapitel.
Ich hoffe, Sie sehen mir es ein bisschen nach, weil das alles etwas improvisiert wurde, dass ich jetzt es versuche, flüssig zu lesen, aber es kann manchmal etwas holperig werden. Gleich beim Betreten des Hauses war Watto klar, dass er in ein Riesenschlamassel geraten war. Die Wohnung unterschied sich nichts von den Wohnungen anderer Mordopfer. Die Frau war getötet worden, was sonst? Trotzdem beschlich ihn ein irgendwie ungutes Gefühl. Ich hätte auf NATO hören sollen, dachte Watto. In der Türkei hätte mich kein Schwein ans Telefon gekriegt. Die Wohnung hatte keinen Vorraum. Man öffnete die Tür und stand gleich in einem langen, niedrigen Zimmer. Watto war gesagt worden, sie sei offen gewesen. Das Schloss hatte seinen Namen ohnehin nicht verdient. Jeder, der sich einigermaßen damit auskannte, hätte es mit einem Messer öffnen können. Im Zimmer stand ein verglaster Bücherschrank, alt und erbarmungswürdig. Vorn fehlte ihm ein Fuß, stattdessen waren Bücher darunter geklemmt. Watto hockte sich hin, kniff ein Auge zu und las Leon Feuchtwanger. In der Mitte des Zimmers ein runder Tisch. Auf dem Tisch ein weißes Tischtuch, auf dem Tablett mit Obst und irgendwelchen Krimskrams. Dazu später, dachte Watto, der noch am Bücherschrank stand. Die Uhr tickte. Es war eine alte, billige mit Pendel. Obendrauf zwinkerte eine Katze mit den Augen. Tick, tack, tick, tack. Eines der Uhrgewichte in Tannenzapfenform fehlte. An seiner Stelle hing ein Vorhängeschloss. Die Sonne fiel hell durch zwei vergitterte Fenster ins Zimmer. Offenbar hatte das Kind von dort hereingeschaut. Auch an diesem Morgen war es schon sehr heiß. Auf den Fensterbrettern standen unzählige Blumentöpfe. In manchen befanden sich Blumen, in anderen allerlei Kram, Besteck, Papierrollen und Ähnliches. Dazu später. Auf einem abgenutzten Samtsofa neben der Eingangstür lagen Kissen und ein genauso abgenutztes Buch. Alice im Wunderland, eine alte Ausgabe. So eine hatte auch Watto als Kind besessen, nur nicht gelesen. Am Fenster stand ein Sessel, darauf ein Haufen Bügelwäsche. Zwischen den Fenstern hing ein gerahmtes Foto. Dazu später, dachte Watto. Dort wollte er sich erstmal noch nicht umsehen. Rechte Hand, bei einer der Türen, die aus dem Zimmer führten, waren die anderen Männer zugange. Die Vorstellung, dorthin zu gehen, machte ihm Angst. Gleich als er aus dem Auto gestiegen war, hatte Sergo ihm erklärt, sie ist mit einem Bügeleisen ermordet worden. Man hat ihr den Schädel eingeschlagen. Das Bügeleisen lag sogar noch da. Watto hatte Angst vor Blut. Nein, nicht direkt Angst vor dem Blut an sich. Eher wurde ihm beim Anblick von Blut schlecht und davor hatte er Angst. Ich muss kotzen, dachte Watto, und schon wurde ihm übel. Hier, Sergo reichte ihm eine Mappe, auf der in altem Pappumschlag stand, Schnellhefter. Watto klappte sie auf. Es waren sehr schöne Buchstaben. Für das erste Wort, die Überschrift, waren sogar besondere Sorgfalt aufgewendet worden. Testament. Bei Sergos vielsagendem Blick wurde Watto noch flauer im Magen. Er versuchte nicht zur Seite zu schauen, durchschritt das Zimmer, öffnete die Tür des kleinen Schlafzimmers, stellte sich ans Fenster und begann zu lesen. in Anbetracht dessen, dass mein Bruder Dimitri M. ein beispielloser Nichtsnutz ist, sagt ihm das unbedingt. Und ich bin mir sicher, dass ihm weder Hunger noch der Kältetod droht. In Anbetracht dessen, dass seine im Stillen mein Ableben herbeisehenden Kinder nichts nutze wie ihr Vater, mir ebenso völlig egal sind, sowie in Anbetracht dessen, dass der Mensch, in diesem Falle ich, Elisabeth M., sterblich ist, zumal, wer ein wunderbarer Mann oder wer auch immer einmal gesagt hat, wieder erwarten sterblich ist, schreibe ich ein Testament. Wer es genau wissen will, wird feststellen, dass ich höchstpersönlich schreibe, siehe als Vergleich meine handschriftlichen Notizen in den Büchern, und meines Erachtens bei klarem Verstand bin und völlig nüchtern. Als Beweis findet ihr in meinen Büchern ein Dokument, aus dem hervorgeht, dass mich einen Monat vorm Verfassen dieses Schriftstücks ein Hund gebissen hat, mir was gegen Tetanus und noch allerhand Dreckszeug verpasst wurde und ich mich deshalb, selbst wenn ich wollte, nicht betrinken kann. Aus obigen Gründen konstatiere ich hiermit, da laut Gesetzgebung meines Landes 25, in Klammern 25, Prozent meines Eigentums dem nächsten, wenn auch fiesesten Verwandten zustehen, gebt oder lasst geben, wie ihr wollt, meinem Bruder Dimitri M. nach meinem Ableben das in meinem Besitz befindliche Sommerhaus in Nigosa, dessen Dokument ihr ebenfalls in den Papieren findet. Den Notar aber, der ihm vermutlich Haus und Hof überschreiben wird, beauftrage ich nach Abschluss der Formalitäten zu Dimitri M. zu sagen, er stickt dran, du Lump. Das übrige Eigentum, all mein Hab und Gut, vermache ich Alexander Todua, welcher mein Leben zu einem Fest gemacht hat, Nigosa sowieso hasst und ihm deshalb nicht nachtrauen wird. Wo und wie ihr mich begrabt, mir ist scheißegal. Hochachtungsvoll, Elisabeth M. Dazu Datum und Tbilisi. So eine Idiotin, dachte Watto, das hat mir gerade noch gefehlt. He, wo soll's denn hingehen, hörte er Sergo brüllen und dann hagelte es Schimpfwörter. Ein Junge stürzte ins Zimmer. Als er Watto erblickte, postierte er sich am Kopfende des Bettes. Noch so ein Idiot, schlussfolgerte Watto. Der junge Mann, oder eher Junge, hatte auf den ersten Blick nichts Auffallendes an sich. Aber eben nur auf den ersten Blick, oder genauer gesagt von Weitem, also bevor man ihn genauer betrachtete. Der Junge, groß, kräftig und braun gebrannt, hatte einen ratzekahl geschorenen Kopf, trug Jeans, ein schwarzes Hemd und Turnschuhe. Nun ja, an den Ohren funkelten Ohrringe und an den Fingern Fingerringe. Seine Jeans war ein bisschen zu kurz und zu eng, das Hemd zu klein, die Ärmel mit der Schere abgeschnitten. Die Turnschuhe trug an den nackten Füßen. Er war nicht einfach braun gebrannt, er war eine ungewöhnlich dunkelhäutige Gestalt undefinierbarer Herkunft. Die Krönung des Ganzen war eine riesengroße Tasche, ein großer schwarzer Beutel, in dem allerhand unnütze Dinge hingen, Perlen, Ketten, Federn. Der Schwarze drückte seinen Beutel an die Brust und als Sergo ihm sagte, er solle ihn auf das Bett legen, schüttelte er heftig den Kopf. Er hatte große schwarze Augen und lange Wimpern. Watto erschrak zunächst und dachte, der ist ja angemalt oder etwa doch nicht? Watto stellte sich vor. Der Junge starrte ihn an, sagte nichts, stand da, drückte die Tasche an die Brust und starrte Watto an. Weder feindselig noch freundlich. Schwer zu sagen, ob er was verstand oder nicht. Was ist denn das für einer, dachte Watto. Wie heißt du? Lassen Sie mich gehen, sagte der Junge dumpf. Ich bitte Sie, lassen Sie mich gehen, mir ist schlecht. Gut, sagte Watto und fasste ihn am Arm. Der Junge entzog sich und blieb einfach wieder stehen. Mitkommen. Watto wurde ein wenig ungeduldig. Sergo fackelte nicht lang. Komm jetzt mit, Junge, ey. Er gab ihm einen leichten, aber bestimmten Schubs. Plötzlich klauerte der Junge sich ans Bettende. Er krümmte sich zusammen und igelte sich ein. Die Tasche hielt er immer noch an die Brust gepresst, verbarg aber nun sogar sein Gesicht darin. Auf seinem Kopf war ein Tattoo zu erkennen, eine Sonne. Jetzt, Junge, aus dem Vorzimmer drang Stimmengewirr. Elitschka, du mein armes Mädel, Elitschka, schrie eine Frau und sagte noch irgendwas. Aber was blieb im Unklaren. Die Polizisten verstanden ihre Sprache nicht. Madame, das geht aber nicht, brüllte Sergo. Thomas, schrie der Junge, sprang blitzschnell auf, stieß Sergo, der an der Tür stand, beiseite und stürzte hinaus ins Vorzimmer. Thomas, hilf mir, Thomas. Mein Sandro, schrie die Frau. Vator rannte los, Zum Glück hatte er es ja nicht weit. In der Mitte des Zimmers am Tisch stand eine Frau, um die 50, stämmig, mit dickem Arsch und langer Nase. Auch sie war sehr dunkelhäutig, aber nicht sonnengebräunt. Sie schien von Natur an so zu sein. Sie trug ebenfalls Jeans und ein schwarzes Hemd. Ihr graues Haar war ebenso raspelkurz. Zu ihren Füßen stand genauso eine große Tasche. Eine Sekte, ich fasse es nicht, dachte Watto. Die Frau umarmte Sandro und sah Watto böse an. Madame, begann Watto. Raus hier, schrie Sergo sie an. Hey, was soll der Scheiß, wer bist du denn? Fuhr die Frau ihn an, ohne Sandros Hand loszulassen. Was heißt hier raus? Hau du doch ab! Die Frau hatte eine furchtbare Stimme. Watto wand sich vor Verlegenheit. Thomas, dieses Weibsbild, zeterte weiter. Ja, hau ab, siehst du nicht? Das Mädchen ist tot und der Junge dreht durch. Hau doch ab! Dann schaute sie auf Sandro und schrie, meine Güte, Elitschka! Gut, sagte Watto, schon gut. Wir beruhigen uns jetzt alle und gehen raus, okay? Okay. Thomas war plötzlich einverstanden, legte Sandro, der den Kopf an ihrer Brust vergraben hatte, nur die Hand auf den Rücken und sagte sanft zu ihm, bleib nur so, wir gehen einfach rückwärts raus. So blieben sie also, Thomas rückwärts, Sandro an sie geschmiegt, ohne den Kopf zu heben. Zurück blieb nur die große schwarze Tasche. Die Tasche, Madame, rief Watto ihr nach. Nimm du sie, so wirst dich schon nicht totschleppen, schallte es vom Eingang her. Im Treppenhaus lösten sie sich endlich voneinander. Der Junge reichte Thomas mit zittriger Stimme eine Schachtel Zigaretten. Er nahm zwei Stück heraus, steckte dem Jungen eine davon in den Mund und fischte ein Feuerzeug aus ihrer Hosentasche. Sie fingen an zu qualmen. Sergo zuckte mit den Schultern und kehrte in die Wohnung zurück. Watto blieb bei ihnen. »Hast du dich beruhigt?«, fragte er den Jungen. Der Junge nickte. »Was ist denn nur mit dir los?« Der Junge wiegte den Kopf. »Was hast du denn da so Besonderes in der Tasche?« »Na, was man so zum Wohnungsputzen so braucht«, antwortete ihm Thomas. »Und einen Kittel.« »Sie habe ich nicht gefragt.« Watto war mittlerweile sehr gereizt, sondern dich. »Nichts«, murmelte Sandro und blickte auf seine Tasche. »Also, hier, Thomas, die ist übrigens für dich.« Thomas staunte. »Was soll ich denn damit?« »Nun, was soll Elitschka denn noch damit?« Sergo trat heraus und brüllte. »Junge, was hast du denn nur für einen Scheiß in dieser Tasche da? Gib das jetzt her!« »Da!« Der Junge warf plötzlich die Tasche nach Sergo. »Der bringt ihn um!« schoss es Watto durch den Kopf. Doch dann begriff er, dass die riesige Tasche leicht sein musste. Sergo fing die Tasche auf und stellte sie auf den Boden. Die Tasche klimperte. »Diese Perlen und Ketten«, dachte Watto, »was für ein Klimbim!« Die Tasche war oben wie ein Sack zugebunden. Während Sergo sie öffnete, schaute Sandro zur Seite und rauchte verbissen. Seine Hände zitterten nicht mehr. Thomas hockte sich neben Sergo. »Vorsichtig, verstanden?«, sagte sie zu dem Polizisten. Sergo brummte irgendwas und leerte die Tasche aus, einfach auf dem Fußboden des Treppenhauses. Thomas sagte einen langen Satz in einer fremden Sprache. »Nichts Gutes«, vermutete Watto, und richtete sich schwerfällig auf. Auf dem Boden lagen Kleidungsstücke, bunt, glitzernd und schimmernd. Sergo nahm jedes einzeln in die Hand und tat es zurück in die Tasche. Bestickte Kleider, gerüschte Chiffonröcke, Seidentücher, Atlaskorsetts. »Das soll für mich sein?«, fragte Thomas. »Wofür brauche ich denn sowas?« »Deine Mädels mögen das doch«, erwiderte Sandro. »Ja, das werden sie lieben, so schön.« Thomas konnte die Augen nicht von den Kleidern wenden. Dann kam sie plötzlich wieder zu sich. »Hey, tu sie vorsichtig wieder rein, hey, vorsichtig!« »Wofür brauchtest du die?« wandte sich Watto an Sandro. »Oder Elisabeth? Und überhaupt, was ist das eigentlich?« »Ich habe sie das ganze Jahr über gesammelt.« Sandro steckte den Zigarettenstummel in die Schachtel und die Schachtel zurück in die Hosentasche. »In der Altkleidersammlung.« Sie schaute zu Watto. Er schaute zu Watto und sein Kinn fing an zu zittern. »Ja genau, Altkleider sind das.«
Ja, ich denke, wir machen hier Schluss. Die Figuren dieses Romans, die sind so schillernd wie die Kleider, die hier eben beschrieben wurden. Und die ganzen Protagonisten erinnern auch an einen Almodovar-Film. Also ich habe immer an einen Almodovar-Film denken müssen, weil die Figuren so schräg sind und gleichzeitig das Ganze auch so zu Herzen geht. Also ich kann Ihnen den Roman wirklich sehr, sehr ans Herz legen. Es ist etwas sehr Spezielles und Anna Kolzeia hat eine sehr, sehr spezielle Stimme. Danke.
Vielen, vielen Dank.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.